Real Madrid bleibt königlich, Mourinho in die Türkei und die verdammte Relegation. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak & Lobster Podcast Fussi Season Episode 132. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute nicht in gewohnter Konstellation, denn meine Stimme kennt ihr, Romme, aber ich habe den besten Becks-Ersatz, den man finden kann, glaube ich.
Oh,
die türkische Variante. Gewagt. Es ist türkisch geblieben. Es ist bei Fenerbahce geblieben.
Ja, richtig.
Mert ist hier an meiner Seite.
Moin, moin.
Schön, dass du da bist, Mert.
Danke für die Einladung, Bruder.
Gerne, gerne. Für die Leute, die Mert nicht kennen, wenn ihr uns auf YouTube verfolgt und wenn ihr es jetzt noch nicht macht, dann gerne raufgehen und folgen und abonnieren. Dann solltet ihr Mert schon kennen aus unseren letzten EM-Videos.
Yes, sir.
Die Prognosen immer am Start mit geilen Reimen und Takes. sonst erzähl den Leuten vielleicht mal, die dich aus dem Pod noch nicht kennen, so, wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin Mert.
Ja.
So. Ich bin begnadeter Fener-Fan, wenn ich das so sagen darf. Mach selber auch ein bisschen Content, so, aber es ist halt türkischer Content.
Ja.
Und ja, so. Fußball, großer ja, Teil im Leben.
Stark. Also hast du neben Ferdinand noch irgendeine Liebe oder so oder irgendeine Sympathie?
Nein. Also was heißt Sympathien schon? Also ich habe hier und da schon so Mannschaften, wo ich sage, so, okay, die sind cool, so Dortmund jetzt zum Beispiel.
Ja.
Aber es ist jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit dem, dass ich sage, ich bin Fan. So Fan bin ich nämlich von Fener.
Ja,
so, das
ja,
okay. Reicht auch.
Ich check das.
Sind genug
Kopfschmerzen. Mit Benfica Lissabon. Ja, 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 also. Ja. Safe. Ja, okay, perfekt. Was erwartet euch heute? Highlights der Woche, dann habe ich ein kleines Spiel für unseren Gast vorbereitet. Hauptthema, was auch vorhersehbar ist, Champions League Recap. Wir gucken uns an, was da passiert ist, warum es passiert ist und wie es vielleicht auch passiert ist. Und dann zum Schluss noch eine kleine Gerüchteküche. Wir halten es ein bisschen kürzer, aber vielleicht auch der Hinweis für euch. Zusatzfolgen auf Patreon werden kommen. Ja, YouTube jetzt. EM-Vorbereitung, haut da mal in die Tasten, haut mal rein. Die Jungs in Siegen sind mit Herbert und Wes auch wieder am Aufnehmen mit Transfermarkt etc. Und gebt uns gerne Input und Feedback. Lasst ein Follow da, bewertet den Podcast und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Warte mal, zack, in die Highlights der Woche. wo müssen wir anfangen? Ich glaube, ein bisschen zurück. Relegation. Da ging es um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Es wurde ja schon hoch angepriesen. Düsseldorf, ey, die haben es schon so gut wie geschafft. Mit dem 3-0 Auswärtssieg in Bochum. Und haben jetzt die Bochumer zu Hause empfangen. Mit einem 3-0 Vorsprung. Und?
Verspielt.
Verkackt. Ja, sie verlieren 3-0 nach regulärer Spielzeit. Verlängerung und dann im Elfmeterschießen kann Bochum sich durchsetzen. Richtig, richtig bitter. Aber
extrem.
Ein riesen Lob, glaube ich, an die Bochumer. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und wir sehen immer wieder, es ist alles möglich in der Relegation. Ich weiß nicht, hast du das Spiel geguckt? Hast du die Zusammenfassung geguckt oder
genau.
So?
Genau, ich habe mir Zusammenfassung angeguckt. Also ist halt heftig, dass man verlierst das Hinspiel mit einem 3-0 und bist dann aber so fokussiert noch nach wie vor, ja. Auch noch auswärts,
ja.
Dass du sagst, okay, es gibt nochmal 90 Minuten, in dem Fall nochmal 120, aber ist krass. Am Ende des Tages Elfmeterschießen natürlich ein bisschen Glückssache auch.
Ja, safe.
So und ja, wie du schon gesagt hast, extrem bitter. Aber ja, Glückwunsch an die Bochumer, was soll ich sagen.
Ja, ich finde es am Ende dann irgendwie schon verdient, wenn du es schaffst, das Ding zu drehen. Ich glaube, ihr habt, Becks hat letztes Mal mit Herbert, glaube ich, auch drüber gesprochen. Gab ja bei Bochum auch so ein bisschen Probleme mit dem Torwart Riemann, der ja nicht nominiert wurde dann. Ja, der hat ja sich aber nach internen Erkenntnissen auf mehreren Ebenen so verhalten, wie es die Mannschaft nicht
ach so,
gewünscht hat, ja, immer wieder rumgepöbelt und dies und das, dann immer wieder auch Patzer, ja, und ja, hat scheinbar seine Früchte getragen dann im zweiten Spiel.
Mhm.
Also Glückwunsch nochmal nach Bochum.
Auf jeden Fall.
Und ja, ich weiß nicht, ob wir damit jetzt schon anfangen sollen, aber nein, wir machen es nicht, denn Leverkusen holt in der Zwischenzeit das Double, ja, sie haben sich einen knappen Sieg gegen Kaiserslautern erkämpft.
Ja.
Also wirklich Chapeau an Lautern. 100%. Hätte ich echt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wird so ein ganz klares Ding. Mhm. Gekämpft, Chancen gehabt in der ersten Halbzeit, glaube ich, vor allem. Und ja, herausragende Fans.
Ja, geisteskrank, auch die Choreo und so, ne?
Die Choreo war behindert, wenn man das so sagen kann. Sorry, ist nicht auf das menschliche, körperliche gemeint. Sondern es war einfach crazy, unfassbarer Support, muss man einfach sagen. Aber am Ende des Tages, Leverkusen krönt nochmal die herausragende Saison mit dem Double. Alonso gewinnt auch daraufgehend den Globe Soccer Award, wie ich gelesen habe, als bester Trainer der Saison.
Krass.
In Europa. Der für mich absolut auch gerechtfertigt.
Ja, 100%. Der ist einen unglaublichen Weg gegangen. Also der war ja, glaube ich, bei der Reserve, also bei der von Sociedad, glaube ich, erstmal, ne? Und dann
drüber genau, nach Leverkusen. Sociedad. Er war da nicht erster Trainer.
Nein, er war, glaube ich, bei der
die U-Mannschaft.
Genau so.
Als Cheftrainer und dann war er Co-Trainer. Und kam dann rüber und hat so einen Impact gehabt.
Ja.
Also, ja. Da frage ich mich, warum bei Sociedad das niemand gesehen hat.
So. Aber dafür Rolf ist in Leverkusen.
Ja.
Der hat's gecheckt.
Digga, so kurz Geschichte geschrieben.
Ja.
Also Glückwunsch, Leverkusen, top Saison. Versucht, so viele Spieler wie möglich zu halten.
Ja.
Den Trainer habt ihr schon gehalten. Also das ist schon mal der erste Riesenschritt gewesen. 100%. Aber ich bin gespannt. Wir haben bei der Gerüchteküche auch ein, zwei Spieler aus Leverkusen dabei. Ja, die heiß begehrt sind logischerweise.
Ja, natürlich.
Heiß begehrt ist auch Unai Emery bei Bayern gewesen.
Mhm.
Ja, ist ja zu Aston Villa gewechselt. Überdurchschnittlich performt. Hat da was richtig Krasses aufgestellt. Vierter wurden sie am Ende. Champions League Quali. Hat Aston Villa sich nicht lang.
Da kann man sich mal loben.
Ne? Ja, hat Aston Villa nicht lang gewartet und gesagt, pass auf, wir verlängern vorzeitig nochmal deinen Vertrag bis 2029, also nochmal fünf Jahre gültig sein Arbeitspapier jetzt.
Schmeckt.
Ja, kann man machen. Ich glaube, ist nichts drüber zu diskutieren.
Überhaupt nicht.
Ich weiß nicht, wie findest du ihn so als Trainer?
Also der ist ja zu Hause in der Europa League auch so.
Ja.
So. Aber unabhängig davon, also auch was er in der Premier League jetzt gerissen hat, mit Aston Villa ist, wie du schon gesagt hast, überragend, Champions League auch mitgenommen so, und deswegen glaube ich, das ist schon der richtige Schritt.
Ja.
Kadertechnisch sind die auch relativ gut besetzt, meiner Meinung nach, wenn da jetzt noch der ein oder andere dazu kommt.
Hat auch Spieler dazu gebracht, dass die extrem stark sind, ne? So ein Ollie Watkins
krank. War
davor nicht schlecht, aber du hast nie gedacht, dass er so eine Performance hinlegt. Mhm. Extrem stark. Spieler wie ein Diaby, aber auch ein Leon Bailey, der dann wieder auf einmal in Fahrt gekommen ist. Also da waren, ne, Douglas Luiz und so weiter und so fort. Also du hast dann eine Bandbreite an Spielern, die echt sehr, sehr stark gewesen sind. In der Endverteidigung, Konsa fährt zur EM mit. Also echt top, was er gemacht hat. Mal gucken, ob er Champions League vielleicht auch doch kann. Mhm. Gucken wir mal, zur Not geht's in die EL.
Dir so.
So, ne? Und dann.
Da ist schon 50%, dass dann Aston Villa gehört. Allein wegen Emery.
So. Sehr gut. Dann, wenn wir schon in der Premier League sind, Timo Werner bleibt ein weiteres Jahr in London, in England, bei Tottenham.
Mhm.
Wie fandst du so seine Performance, Leistung? Findest du das in Ordnung?
Ja, ich weiß mittlerweile nicht mehr so krass, was ich von Timo Werner halten soll. Also er ist meiner Meinung nach kein schlechter Fußballer. Ich weiß nur nicht, ob er ein bisschen unglücklich ist einfach. Also
er ist für mich so André Schürrle.
So, ja.
Von daher so stark gewesen, man hat's gecheckt, aber hat sich nie durchsetzen können, und dann ist er in England, bringt noch Leistung zum Teil, wenn er spielt. Also ich finde, er ist jetzt nicht unterirdisch.
Genau.
Er ist gut reingekommen, hat ein bisschen nachgelassen, aber hat trotzdem Impact gehabt, so ein bisschen. Ich finde einfach so seine Position jetzt für die Rotation, aber vielleicht auch mal als Stammspieler in gewissen Spielen, finde ich absolut in Ordnung, ne? Ich glaube, da macht keine Seite einen großen Fehler. Mm. Wäre nur ihm zu wünschen, dass er irgendwie da nochmal den Antrieb kriegt, ne? Also
kann sein, dass man vielleicht ein bisschen, also man hat ja ein bisschen gesehen, er kann kicken auf jeden Fall, und hat ihm vielleicht ein bisschen zu viel Last auf die Schultern gegeben, sodass er gesagt hat, ey, okay, das ist ein bisschen zu viel.
Mm.
Und vielleicht daran ein bisschen kaputt gegangen, aber das Alter ist jetzt auch nicht am Ende seiner Zeit.
Paar Jährchen hat er noch.
So.
Also wie gesagt, sonst zur Not wie André Schürrle, Berger, Klim, Oberkörper.
Verstehst du, wie ich meine? So.
Einfach so. Auf Bauch.
Ja.
Sehr schön. Dann Conference League hatten wir auch. Ich fand's komisch, auch übrigens die Reihenfolge so richtig random, auch unter der Woche. so Europa League war schon irgendwie vor gefühlt 2 Wochen, dann jetzt aus dem Nichts so Conference League Finale in Griechenland, in Athen. Da durften die Griechen feiern und zwar gegen Florenz. Olympiakos Piräus gewinnt das Ding mit 1-0. Ich glaube, später Treffer war es oder nee, in der Verlängerung. 116. Minute. Ich habe es mir zwischenzeitlich tatsächlich ein bisschen angeguckt. Florenz war klar dominierend, hatten das Spiel im Griff, aber der Fluch aus dem letzten Jahr ist
bitter, ne?
Stehen geblieben. Ich kenne das als Benfica Lissabon. Back-to-back Europa League Finale verloren. Das schmerzt extrem. Florenz für mich ein sehr sympathischer und historischer Verein auch irgendwie. Man connectet ja immer so alte Spieler mit gewissen Vereinen. Und das bei mir ist so, Luca Toni ist so für mich Florenz, ja, Mario Gomez.
Stark,
ne, so ja, seine stark. Zeit bei Florenz.
Stark.
Quadrado.
Ja, stimmt. Aber
so,
ja.
Florenz, so Mohamed Salah, glaube ich auch.
Doch,
tatsächlich. Ne? So, also das sind so ein paar Spieler, wer es nicht gewusst hat, ja, die haben bei Florenz gekickt. Und ja, Piräus irgendwie aus dem Nichts. Früher sehr lange im Champions League-Geschäft eigentlich immer mit dabei gewesen. Ne? Immer diese riesen geisteskranken Derbys gegen Panathinaikos.
Ja.
Da wurde die, keine Ahnung, da brennt das ganze Stadion. Ja. Die machen ja auch Pyrotechnik beim Basketball in den Hallen,
ja,
und so.
Mann.
Ich glaube, Fenerbahce ist ja auch nicht schlecht im Basketball.
Ja.
Ich glaube, das sind auch immer krasse, krasse Derbys da dann. Ne? Türkei, Griechenland sowieso dann.
So, also
in der Konstellation.
Kurz zum Basketball. Also wir waren ja bei den Final Fours in Berlin.
Ja.
Bei der Euroleague. Da sind wir gegen Panathinaikos rausgeflogen. Und da war schon auch kranke Stimmung. Also wir waren ein bisschen in Unterzahl, wie das in Deutschland passieren kann. Vor allem in Berlin check ich nicht, aber da gab es anscheinend ein bisschen Kommunikationsprobleme. Aber die Jungs von Panathinaikos, die haben schon stabil Stimmung gemacht.
Naja, das ist schon nice. Also wie gesagt, ich glaube, auf jeder Sportebene sind die Griechen herausragend.
Safe.
Konnten Titel mal wieder feiern, sei ihnen gegönnt. Glückwunsch nach Griechenland. Ja, war ja wie ein Heimspiel fast.
Ja, so. Ja, ich glaube, Piräus ist anscheinend so 10, 12 Kilometer von Athen entfernt.
Also, ja, das ist so vor Ort gefühlt. Ja. Ne, also. Machst du auf jeden Fall nichts falsch, wenn du nach Athen gefahren bist an dem Tag. Auch nur zum draußen gucken wahrscheinlich, so. Ne, so. Chiller. Genau, dann hatten wir, und deswegen bist du heute hier, perfekt.
Ich krieg Gänsehaut.
Ein Riesen-Coup für Fenerbahce Istanbul und es ist mir eine Freude, dass mein Landsmann ja, vielleicht oder hoffentlich euch schöne Zeiten beschert. Und zwar José Mourinho entscheidet sich für einen Transfer zu Fenerbahce. Wie lange geht sein Arbeitspapier?
Es sind 3 Jahre, aber 2 Jahre sind fix, 1 Jahr ist auf Option. Also es ist 2+1 quasi.
Okay, ihr habt euch getrennt von eurem Trainer. Grundsätzlich, wie war so die Konstellation? Fandest du, es war eine richtige Entscheidung? Hol mich mal so ein bisschen ab oder auch die Zuhörer vielleicht.
Also es war meiner Meinung nach eine richtige Entscheidung. Also es ist natürlich 99 Punkte gesammelt, 99 Tore geschossen. Bist halt nicht Meister geworden. So. Und das ist halt das, was am Ende zählt. Ismail Kartal als Trainer ist... Du musst dir vorstellen, bei Fener ist es meistens so, wenn der Kader stabil ist, ist der Trainer nicht passend für den Kader.
Mhm.
Wenn der Trainer stabil ist, ist der Kader nicht passend. Also
ja.
Ismail Kartal hatte einen stabilen Kader, war aber halt nicht so der gute Trainer. Mit Jorge Jesus zum Beispiel hatten wir einen nicht so guten Kader, aber einen stabilen Trainer.
Mhm.
So. Und du musst dir vorstellen, wenn du dann noch einen Dzeko hast, einen Tadic hast, einen Fred hast, einen Szymanski hast, einen Divakovic hast, das sind halt so Spieler, das sind Führungspersonen. So.
Ja.
Und wenn die den Trainer nicht kennen, dann connectet das irgendwann nicht mehr, weil der Trainer halt auch immer, auch die Statements nach dem Spiel, so nach dem Motto, wo wir gegen Olympiakos im Elfmeterschießen verloren haben, sagt er, ja, das sind normalerweise Spieler, die treffen, heute haben sie aber mal nicht getroffen. Und das sind halt so Aussagen, die sind dann schon ein bisschen schwierig und irgendwann ist halt die Verbindung zwischen Team und Trainer halt kaputt gegangen.
Ja.
Deswegen am Ende des Tages die richtige Entscheidung, vor allem wenn du im Gegenzug dafür einen José Mourinho kriegst, brauchen wir sowieso nicht darüber reden. So. Und Ismail Kartal ist mit Sicherheit ein sehr guter Mensch, auch ein sehr guter Fenerbahce-Fan. So, ne? Aber ich bin halt auch ein guter Fenerbahce-Fan. Ich werde dann halt nicht Trainer von Fenerbahce,
weißt du,
ich meine. Deswegen alles, alles Gute, aber ja, ist halt kein Trainer auf Fener-Niveau.
Wie ist so die Stimmung bei den Fener-Fans mit dieser Nachricht?
Ja, geht natürlich ab, ne? Also
ja.
Türkei brennt aktuell so. Auch Mourinho gestern, der hat ja überall gefühlt Fener erwähnt. Ne? Der wird von Rio Ferdinand interviewt, da erwähnt der Fener. Er sagt, wer ist die bekannteste Person in deinem Telefonbuch, sagt er. Er sagt ja, der Fener-Präsident. so. Also der erwähnt
er weiß.
So, er sagt auch vor dem bei den Interviews, er sagt, ich kann noch nichts Offizielles bestätigen, aber er sagt, ich will dahin. So, also er hat gestern wirklich sehr viel Vorlagen für stabile PR-Aktionen gemacht, aber wir haben es ein bisschen, also die Fenerbahce Social Media Seite hat es ein bisschen vergeigt. Also da gibt es auch ein bisschen Kritik. Aber also wir sind heiß. Um 19 Uhr ist ja, also türkische Zeit 19 Uhr. Die
Verkündung?
Ja, die Verkündung, genau. Da wird er auch im Stadion sein. Tickets restlos ausverkauft. So, ich weiß auch nicht, ob es einen Betrag gab für die Tickets oder ob du einfach nur schnell sein musstest und dir einen ergattern musstest. Aber es wird auf jeden Fall 50.000 Menschen werden Mourinho im Stadion empfangen und um Stadion herum wird bestimmt auch nochmal genauso viel sein.
Ja. Eine absolute Trainerlegende, einer der besten aller Zeiten für viele.
Ja, 100%.
Weiß nicht, was erhoffst du dir so von ihm so als Impact?
Also ich glaube zumindest erstmal, dass Fener nach langer, langer Zeit die Möglichkeit hat, einen stabilen Kader mit einem stabilen Trainer zu haben. Mhm. Und ich glaube schon, also wir werden seit 10 Jahren nicht Meister, das letzte Mal war 2014 und das ist halt extrem lange, das ist viel zu lange. Also in der Zwischenzeit ist Başakşehir Meister geworden, so,
ja.
Aber Fener noch nicht, so als ich meine. Und deswegen glaube ich schon, dass er dem ein Ende setzen kann, aber bei dem Geld, was man in die Hand nimmt, will man auch einen europäischen Erfolg. Ich sage jetzt nicht, er soll die CL holen, aber so, wenn wir in die Europa League landen oder in die Conference, also Conference League müsste er dann, also das ist schon, wollen wir mindestens ins Finale, so. Mhm. Europa League kann man natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen streiten, ne? Also es ist
ein gutes Niveau ab für die
genau,
Finale, ne?
Genau. Ein gutes Niveau. Und europäischen Erfolg muss man sich halt auch vor Augen halten, also nicht nur die Liga so nach 10 Jahren Meister werden, fertig. Nee, europäischer Erfolg muss auch da sein, weil nach Medien, also Yıldız Sabuncuoğlu ist so der türkische Romano in der Türkei. Mhm. Und der sagt, Mourinho für 2 Jahre kostet so 46, 47 Millionen Euro.
Tschüss.
So. Und da kannst du halt dann nicht sagen, ja, Bruder, guck, er hat türkische Liga geholt. Nein, Bruder. So.
Ja,
wir wollen mehr. So.
Ja, klar.
Deswegen erhofft man sich sehr, sehr viel, ist auch berechtigt. Wir haben einen guten Kader, der soll anscheinend gehalten werden. Also der Präsident hat gesagt, solange keine unglaublichen Summen kommen, bleiben die Schlüsselspieler. Das ist schon mal gut. Und alles andere, wir sind gespannt.
We will see. Wir werden es ein bisschen verfolgen. Ich finde es sehr interessant. Ich habe schon, als ich das gelesen habe, ich habe bei uns in die Gruppe geschrieben. Ich sag, die Derbys werden jetzt noch heißer.
So, weiß ich mal.
Er ist halt so ein Typ, ne? Er ist eine Person, er ist ein Charakter. Er brennt halt für sein Team. Er stellt sich vors Team. Ne? Er nimmt alles auf sich gerne. Macht auch Faxen für sein Team. Musst immer gucken natürlich, wie sinnvoll das in gewissen Situationen oder Momenten ist, aber ich bin auch auf der anderen Seite gespannt, dass ich sage, Mourinho auch bekannt dafür, dass der ein oder andere Spieler einfach keine Chance haben wird, der normalerweise für viele gesetzt war, vielleicht, ne? Also da bin ich gespannt auch auf seine Entscheidung.
Aber das ist das zum Beispiel, was bei Ismail Kartal nicht gestimmt. Der hat zum Beispiel Dzeko so ein paar Spiele sitzen lassen, einfach nur aus, weil er es kann, so weil er Trainer ist. Ich glaube aber, das ist dann was anderes, wenn ein Mourinho zu dir sagt, ey Bruder, sitz mal dieses Spiel, als wenn ein Ismail Kartal das sagt.
Ja, das Ding ist, bei Mourinho ist immer so das Ding, entweder ganz oder gar nicht, weißt du? Also bei ihm gibt es nicht dieses, ja, du sitzt mal auf der Bank, sondern entweder du spielst und du bist gesetzt und weißt, also du wirst auch mal auf der Bank sitzen, aber er sägt der Spieler teilweise ab, wo du denkst, boah, Bruder, das ist schon doll.
Ja.
Aber ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr, sehr heiß.
Ich glaube, wir kommen zu einer Sache, die vielleicht mir, aber ich glaube auch vielen grundsätzlich wichtig war. Ich glaube, wir haben es zu Genüge auch gelesen, gehört und es wurde darüber lautstark diskutiert, zu Recht meiner Meinung nach. Und zwar, ich habe aufgeschrieben, die dümmste Umfrage der Welt.
Ja.
Kimmich mit Statement. Ich glaube, wir wissen alle, worum es geht, aber am Ende des Tages wollte ich es nochmal so ein bisschen eruieren und da vielleicht auch an die Community so ein, zwei Worte richten. Es geht um die Umfrage, die geteilt wurde von der Sportschau, ich glaube ARD, ZDF,
genau.
Hinsichtlich der deutschen Nationalmannschaft. Ja, wir wissen, in 12 Tagen, knapp 2 Wochen ist das Eröffnungsspiel in München und unsere deutsche Nationalmannschaft wird angeführt von Ilkay Gündogan. Ich weiß, oder wird Manuel Neuer das machen?
Ich glaube, Gündogan ist Kapitän. Ne?
Ja. So, und wir haben unfassbaren, starken Kader dieses Jahr. Wir haben einfach vieles anders als die Jahre zuvor. Viele neue Spieler, viele Spieler, die einfach leistungsbasiert auch wirklich nominiert wurden. Einen jungen, sehr, sehr guten Coach, der geschafft hat, in den letzten 2 Spielen in der Vorbereitung zu zeigen, was in der Mannschaft stecken kann. Und dann kommt eine Umfrage zum Thema, Hautfarbe, Migrationshintergrund, in der Art und Weise, wie es auch gepostet wurde, aber grundsätzlich, dass so eine Umfrage überhaupt gemacht wird und dem zugestimmt wird, ey, ja, wir finden es interessant, ist sehr, sehr stark zu hinterfragen und beziehungsweise zu kritisieren.
100%.
So, ne? Also das nochmal dazu. Joshua Kimmich in der Pressekonferenz, glaube ich, die perfekten Worte gefunden dafür, dass das einfach absolut gar nicht geht. Das hat absolut keinen Platz, weder irgendwie in der Kabine sonst oder sonst wo. Das auch vielleicht für euch da draußen. Ja, ich glaube, viele oder ich hoffe, dass alle da draußen, die uns zuhören, auch die gleiche Meinung mit uns teilen. Was mir nur wichtig ist bei solchen Sachen, es ist halt auch irgendwie ein politischer Beigeschmack dahinter. Es ist ein Beigeschmack, dass das Leben, was wir hier führen, davon beeinflusst werden kann, ne, kurz-, mittel-, langfristig. Wenn ihr sowas lest und ihr habt es wahrscheinlich alle gelesen und auch diese Meinung habt, die wir auch haben, ist mir wichtig, macht so wie bereits, glaube ich, fast 10.000 andere Menschen, kommentiert, sei es nur mit einem Smiley, Daumen nach unten oder so, macht euch laut dagegen und zeigt einfach, dass da ein Riesenfehler passiert ist, dass das einfach keinen Platz hat, dass wir nicht über solche Themen reden sollten, ja, nicht ansatzweise. Und ja, ich glaube, viel mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Ist einfach sehr enttäuschend, finde ich. Und schürt einfach nur unnötig oder keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist halt schwer, so in Worte zu finden dafür, finde ich so. Also es ist halt echt, echt traurig, aber nicht traurig ist mein Spiel, was ich vorbereitet habe, so, damit das auch mal ein Ende hat hier. Und zwar, ich habe ein schönes Spiel vorbereitet für dich, Mert. Und zwar nennen mir die gesuchten Spieler. Ich habe mir mal so drei Kategorien, du siehst sie ja auch, rausgesucht, wo ich gesagt habe, ey, du wirst ein, zwei Spieler oder vielleicht auch drei Spieler teilweise kennen, wo man sagt, ey, connecte ich direkt mit dieser Frage. Ja, okay. Aber welche Spieler gab es denn noch in der Historie? Mhm. Jetzt nicht so weit zurück, dass ich sage, Thema Franz Beckenbauer und so die Generation, also, sondern so, wo ich sage, ey, das ist so, wir kennen die
machbar.
Spieler. Ja, wir kennen die Spieler, wir haben die Spieler erlebt. Und genau. Die erste Frage lautet, welcher Spieler gewann nie einen Ligatitel? Und ich habe gesagt, ey, ich habe mir vier aufgeschrieben. Wenn du schaffst, drei davon zu erraten, hast du deinen Soll erfüllt. Aber am besten, wenn du vier schaffst, natürlich noch besser.
Also ich muss jetzt drei nennen? Oder hast
Nee, genau. Ich habe mir vier notiert.
Okay.
Und ich suche diese Spieler und du musst schaffen, diese zu erraten. Ja, und du solltest im besten Fall drei von vier der gesuchten Spieler finden.
Alright.
Also welcher Spieler hat noch nie in seiner Karriere einen einzigen Ligatitel gewonnen?
Ist egal, welche Liga. Also
ja, theoretisch, aber ich habe ja hier gesuchte Spieler. Ich habe sogar fünf aufgeschrieben. Aber du musst drei von diesen fünf, solltest du mit erraten.
Mhm.
Ich gebe dir auch gerne Tipps.
Okay.
Ja, vielleicht um Einstieg zu machen.
Ja, das ist vielleicht.
Der Kollege hat zuletzt beim BVB gespielt und verlässt diesen Verein nach der Saison.
Also es ist, nee.
Er hat auch nie die Champions League gewonnen.
Also bei der Klopp-Ära war ja Hummels am Start. Deswegen ist es nicht Hummels.
Ja.
So.
Aber Dortmund hat ja nie die Champions League gewonnen.
Genau, das stimmt.
Genau. Also Hummels ist es nicht, aber ich glaube, Hummels mit Bayern hat er geholt.
Hä? Ja.
Aber ich meine einen anderen.
Okay.
Der eigentlich obviously ist, wenn ich das Thema sage, er verlässt den Verein.
War Reus? Hä? Reus war nicht am. Ist Reus nicht schon. Reus ist halt so lange schon bei Dortmund.
Ja, ja, er ist ja jetzt das 10. Jahr gewesen.
Dass ich mir gedacht habe, er war auch dabei, wo Klopp zweimal geholt hat.
Nee.
Ach, war es krass. Okay, siehst du? Ja, okay.
Also Marco Reus hat nie einen Liga. Sein größter Erfolg in seiner Karriere. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Reus für mich einer der größten What-If-Spieler. Also. So oder so. Reus größter Erfolg in seiner Karriere ist der DFB-Pokal.
Krass, okay, das kommt jetzt extrem überraschend, ne? Weil ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass er dabei war, wo Marius, diese ganzen Konsorten dabei waren.
Ja.
Dass Marco Reus auch da war, heftig, ja. Krank. Okay.
Ja, wir haben Ich kann ja noch die Nationen vielleicht mal nennen, die ich noch hier stehen habe. Mhm. 4 weitere Spieler. Wir haben einmal einen Franzosen, 2 Engländer und einen Italiener.
Ein Franzosen, 2 Engländer, ein Italiener. Franzose.
Ich kann es dir sagen, es ist ein Stürmer, der auch einen großen Anteil an dem WM-Titel hatte.
Ja, nee, ich muss nicht. Das ist, wenn man hier sitzt, das ist voll schwierig,
Alter. Ja, weil es zu random ist, du hast so viel Zeit zum Überlegen. Das, wenn Bex mir die Fragen stellt, denke ich mir so, Digga, danach sagst du,
woher?
So, ja, woher soll ich das wissen? Aber es ist gar nichts, also.
Vielleicht denke ich auch zu
kompliziert. Dir noch, ja, ich gebe dir vielleicht noch einen Hinweis, Fortnite-Tanz.
Ach so, Griezmann.
Genau, Antoine Griezmann hat auch noch nie einen
Digga, Liga-Titel krass, gewonnen. Das ist so, ja, okay, bei Griezmann, ja, okay.
Ja, dann haben wir 2 Engländer.
Okay.
Einer hat seine Karriere beendet. Okay. Und ist Trainer und einer spielt aktiv.
Okay, Trainer könnte Gerard sein.
Richtig.
So. Und einer ist noch aktiv?
Ja. Auch sehr erfolgreich, eigentlich.
Sehr erfolgreich, Engländer. In England wahrscheinlich, auch aktiv.
Ja, war er sehr lange, ja.
Hm. Ist er jetzt vielleicht in Holland?
Nee.
Okay.
In einer Top-5-Liga ist er.
Ach so.
Beim Top-Verein.
Engländer beim Top-Verein, Top-5-Liga. Ah, natürlich, Harry Kane.
Richtig, Harry Kane. Okay, dann haben wir schon die 4 eigentlich. Ich hatte noch einen 5. als Backup. Es ist Daniele De Rossi.
Mhm.
Als Beispiel auch nie.
Ja, okay, stimmt.
Gewonnen. Ja. Ja.
Totti auch nicht, ne?
In dem Fall? Also der ist doch, ich glaube Totti schon mit der Roma. Die letzte doch, Meisterschaft stimmt. Hat er geholt.
Stimmt.
Anfang 2000er oder so.
Doch, stimmt.
Oder Ende 90er, Anfang 2000er, irgendwie so. Genau. Wir machen die nächste Frage. Welcher Spieler oder Star gewann nie die Champions League? Also klar, ne, Reus hatten wir gerade genannt, Griezmann zum Beispiel auch, aber es ist keiner der genannten Spieler, die wir eben hatten.
Okay. Kommt.
Also Kane hätte man safe jetzt auch sagen können. Aber ne, genau. So. Das wäre dann aber ein bisschen zu einfach.
Ist ein Torwart drin?
Ja.
Ja, Buffon.
Richtig.
Buffon hätte ich. Wen haben wir noch? Keiner der genannten, hatten wir gesagt. Ne?
Mhm. Es sind alles Spieler, die nicht mehr aktiv spielen, tatsächlich.
Ach so, okay. Ich würde jetzt einfach random sagen, Del Piero, ich würde einfach in Italien bleiben. Hat Del Piero
Champion? Ja, mit Juve. Echt? Aber du bist mit Italien ziemlich nah dran.
Okay.
Und du hast den Namen eigentlich schon genannt vorhin.
Hä? Wen habe ich genannt? Also bei der Runde davor?
Ja.
Ach so, Totti.
Richtig, Francesco Totti.
Ja, Francesco.
Die waren, glaube ich, auch relativ weit und gut damals, aber er hat es nicht geschafft, den Titel zu holen.
Aber krass, dass Del Piero mit Juve, das habe ich ja wahrscheinlich. Krass.
Die haben, warte mal, Del Piero mit Juve, ich überlege gerade, Juve, da war doch was. Ja, keine Ahnung, Digga. Nee, irgendeine Statistik habe ich, glaube ich, gestern im Kopf
gehabt. Ach so,
aber egal.
Krass.
Ja, und 2 eigentlich Stürmerlegenden.
Kann ich die Nation erfahren?
Ja, wenn ich die eine sage, ja, okay, ist obviously.
Okay.
Aber er ist viel gewechselt, hatte viele Vereine.
Ah, Ibrahimovic.
Richtig.
Ja.
Und Brasilien.
Das ist der Ronaldo?
Andere. Ja. Phänomeno. Das sind die 4, die nie die Champions League gewonnen haben.
Schon
geistkranke Spieler.
Ja.
Aber so Buffon, Totti, Ibra und R9 einfach.
Digga. Das ist, wo du dir denkst, so, die haben locker 2.
Ja, so. Und dann gibt es Spieler, die haben 6.
So.
Genau, und letzte Frage fand ich ganz lustig. Welcher Spieler hatte nie einen Platzverweis in seiner gesamten Karriere? Ich glaube, einer fällt einem immer ein.
Ja, würde ich pauschal Philipp Lahm sagen.
Richtig.
So.
Und dann gibt es 3 andere, wo ich sage, okay, ist schwierig zu wissen. 2 sind auch Stürmer, ja, okay. Die sowieso dann eher seltener eine rote Karte kriegen, obwohl geht. Okay. Und ein Mittelfeldspieler. Es sind aber auch hier 3 Legenden. 2 Spanier, ein Franzose. Ah nee, aber der eine spielt noch, ja. Mhm. Aber nicht mehr in
Europa. Ich habe irgendwie im Kopf, also ist einer von den Spaniern Innenverteidiger?
Nein.
Okay, dann war das Quatsch, was ich im Kopf hatte.
Es sind auch Vereinslegenden.
Okay, vom Barcelona vielleicht?
Okay, unter anderem.
Unter anderem, okay. Ich bin der Meinung zu wissen, dass Iniesta keine rote
Karte. Richtig, Andres Iniesta in, ich glaube, 900 Karrierespielen, so. Nicht eine rote Karte.
Wen haben wir noch? Zwei Spanier hast du gedacht, ne?
Ja, einen Spanier haben wir noch.
War das vielleicht sein Partner? Also,
nee, also nicht. Ist auch nicht von Barcelona.
Ist auch nicht von Barca?
Aber eine Vereinslegende.
Gekickt hat er aber auch aus, also in Spanien überwiegend.
Und Deutschland noch.
Und Deutschland auch. Der. Auch in England?
Nee.
Okay.
Ist aber auch eine Vereinslegende bei der größten Konkurrenz.
In Deutschland oder in Spanien?
In Spanien.
Also von Real dann?
Ja.
Und der hat auch in Deutschland gekickt.
Nach seiner Karriere bei Real. Das ist der Hinweis. Der letzte.
Robben? Nein, Quatsch.
Er ist auch Spanier.
Ach so, Spanier, Digga. Ich bin auch, Kopf hat kurz abgeschüttet. Digga, das ist bestimmt so ein Oha. Und gleich, ne?
Ja, also mit den Tipps würde ich schon sagen, das ist gleich ein Oha. Oha. Er war Stürmer. Hatte ich, glaube ich, schon gesagt, ne?
Stürmer war bei Real, ist Spanier und hat danach in Deutschland gekickt.
Ja.
Digga, so. Hä, bei Schalke? Ja, okay, Raul.
Richtig, Raul. Ey, was? Und der letzte ist Franzose.
Hm, wir hatten noch einen Franzosen,
genau. Ja. Ballon d'Or Sieger.
Franzose, Ballon, Benzema?
Richtig.
Heftig, der hat keine rote bekommen.
Ja.
Heftig. Krank.
Der Algerie hat keine rote Karte bekommen. Ja, das war vor meinem Spiel.
Ja, ich habe euch aufgehalten.
Nimm mir die gesuchten Spieler. Ist nicht so schlimm. Und wir steppen rüber zu unserem Hauptthema. Und zwar nicht mal 24 Stunden vorbei. Das Champions League Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Im Wembley in England, ohne Ordner, so random einfach, die sind da rumgelaufen und keiner hat die daran gehindert.
Hast du das Video gesehen, wo Sabitzer den Jungen noch am Ende
runter? Ja. wir gehen am Anfang erstmal kurz, dass wir uns die Ausgangssituation vielleicht einmal anschauen. Wir haben ja, glaube ich, schon im Vorwege letzte Woche auch Herbert und Bex drüber geredet, was passieren kann, was sie prognostizieren etc. pp. Wie es am Ende aussah. Aufstellungstechnisch habe ich hier mal mir niedergeschrieben oder uns. Ja, wir haben bei Dortmund gestartet, eigentlich in der zu erwartenden Konstellation mit Kobel hinten, Viererkette war klar. Riasson, Hummels, Schlotterbeck und einem nicht zur EM nominierten Ian Maatsen.
Ja.
Was für mich ein riesen Fehler ist, meiner Meinung nach.
Habe ich auch nicht mitgerechnet.
Dann im Mittelfeld Sabitzer, Can und Julian Brandt, vorne Sancho, Füllkrug und Adeyemi. Auf der anderen Seite gab es eine große Überraschung, in Anführungsstrichen Überraschung, und zwar auf der Torwartposition. 3 Pflichtspiele gemacht. In dieser Saison Thibaut Courtois zurück in der Startelf als Torwart. Gefolgt von der Viererkette Mondi, Nacho, Rüdiger, Carvajal. Davor Valverde, Camavinga, Toni Kroos, Jude Bellingham, und Vini und Rodrigo. Grundsätzlich so vom Spielverlauf, wenn du die Aufstellung siehst, wer hat dir bei Dortmund am besten gefallen und am schlechtesten gefallen? Kann auch eine Handvoll Spieler sein und auf der anderen Seite auch. Ich gebe auch meinen Senf dazu. Wir fangen bei Dortmund mal an. Wer hat dir da so am besten gefallen?
Also mir hat generell Dortmund als Team gefallen, ehrlich gesagt, in dem Spiel. Ne? Also vor allem, so, ne? Genau, also die erste Halbzeit, wo die mit 5, 6 Mann teilweise beim Angriff losgestartet sind und auch natürlich große Möglichkeiten hatten. Mhm. Adeyemi in der 20., 21., also relativ am Anfang, ja, so war krass, muss sitzen halt dann in dem Moment. Ich fand tatsächlich auch ein Sabitzer fand ich zum Beispiel nicht schlecht. So bin ich ehrlich. Ja. Adeyemi, erste Halbzeit meiner Meinung nach gut, aber halt, wenn die Chancen halt nicht sitzen, dann bist du halt schlecht für das Spiel.
Ne? Ja, was heißt schlecht? Also ich finde...
Nee, für die Leute meine
genau,
ich.
Genau, also ja. Also vielleicht auch zu den Spielern, die ich gut fand. Also ich fand Sabitzer auch, muss man sagen, ich habe es zu meinen Kollegen gesagt, ich finde krass seine Entwicklung im Laufe der Saison. Da sieht man mal, was für eine wichtige Rolle er einnehmen kann und wie gut er wirklich ist. Er hat ja, so, finde ich, sich so auf dieses Leipzig-Niveau, wo er top performt hat, mittlerweile wieder gehievt. Bei Dortmund hat Dortmund extrem nach vorne gebracht, gerade in der Champions League Schlüsselspieler gewesen. Ein sehr solides Spiel gemacht, sich eine sehr dumme gelbe Karte abgeholt. Ab dem Zeitpunkt war es halt ein bisschen vorsichtiger. Für mich Adeyemi bemüht und ein extremer Faktor, der sehr gefährlich war für Dings, für Real, den haben sie ein bisschen besser im Griff bekommen dann im Laufe der Zeit. Ist für mich halt immer so, er sieht nicht so, nur so aus, und das ist gar nicht böse gemeint, sondern er vermittelt das irgendwie auch irgendwie durch Körperspannung und so weiter, teilweise einfach dieses bisschen zu verplant. So, er wirkt so manchmal so, er ist nicht richtig da. Er ist nicht so dieses, Digga, ich bin da, ich will jetzt, zack, zack, zack.
Vielleicht ist er einfach zu schnell für seinen Kopf auf den.
Ja,
weil er halt zu schnell ist. Ja, genau.
Und am Ende des Tages, für mich, bis auf diesen einen Patzer, über den wir gleich noch sprechen, hat Ian Marzen auch einen herausragenden Job gemacht. Wie er sich bei der einen Großchance den Ball erobert, zurückerobert und den durchsteckt. Und auch sehr solide am Ende des Tages ein Hummels und ein Kobel.
Ja, das stimmt.
Ja, also Hummels irgendwie auch sehr solide.
Sein Kniegrätschen immer.
Ja, genau. Das sind so die. Wer hat mir nicht gefallen? Ich finde auch, was heißt nicht gefallen? Ach so, Füllkrug, muss man sagen, wie viele Bälle er festgemacht hat oder halt klatschen lassen, so um dann das Spiel wieder aufzubauen. Ich fand, ein Emre Can hat mir nicht so gefallen. Und ein Jadon Sancho eigentlich. Und ein Julian Brandt fand ich, der war weg. Also den habe ich gar nicht wahrgenommen.
Ich habe das Gefühl bei Julian Brandt, das habe ich auch gestern die Jungs gefragt, wo wir das Spiel geguckt haben. Ich habe das Gefühl, vielleicht täusche ich mich, vielleicht können die BVB-Fans mich da korrigieren. Ich habe aber das Gefühl, dass Julian Brandt bei den großen Spielen einfach nicht da ist. Also der ist, ich weiß nicht, also ich habe jetzt kein Spiel im Kopf, wo ich sage, okay, Julian Brandt, der klärt das. Ja. Also der hat das geklärt.
Ja.
Und das, also das Spiel ist halt das Spiel dann schlechthin, ne? Also wenn nicht da, wo dann?
Ja, ja. Er hat irgendwie so ein bisschen gefehlt, gerade so irgendwie diese Spritzigkeit, diese Ideen für den letzten Pass. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig gewesen, gerade in der ersten Halbzeit, wo wir ja gesehen haben, was möglich ist.
Ja, safe.
Auf der anderen Seite bei Real Madrid für mich extrem ins Auge gestochen hat einen Camavinga.
Ja, Mann.
Finde ich, hat einen Tchouaméni geisteskrank ersetzt.
Ja.
Hat das extrem gut gemacht. Für mich echt so ein Strippenzieher. Auch ein Spieler, der eine sehr ruhige Ausstrahlung hat. Aber Zweikampf, technisch, kann abziehen, ne, mit seinem einen Schuss da. So lange Gräten, dass er immer wieder irgendwie an den Bälle kommt, ist für mich wirklich noch so jung. Der verrückt, dass sie, ne, also auf welchem, der hat sich auch extrem entwickelt. Am Ende des Tages auch ein Toni Kroos einfach wieder, muss man glaube ich hervorheben. Nicht nur, dass wir sein Karriereende huldigen und ihn als Spieler einfach auch gezeigt, wie präzise er Standards schießen kann.
Ja, Mann.
So auf der anderen Seite, das hat mich auch aufgeregt. Weißt du, die Stärke, die Dortmund hatte, warum sie ins CL-Finale gekommen sind, waren Standards unter anderem.
Ja.
Also der war, jede Ecke war Gurke geschlagen. Und die hatten, glaube ich, 8, 9, 10 Ecken irgendwie so, ne? Also genügend Chancen. Da hat Julian Brandt echt jede Ecke versemmelt, leider. Und am Ende des Tages, wer mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist Mondi, überraschenderweise.
Ja, Mann.
Gerade in der ersten Halbzeit. Und ein Carvajal. Bis auf das Hinterherlaufen bei Adeyemi, was aber je passiert wäre.
Verstehst du.
Aber in dem Alter, ich check auch nicht, dass er einfach 3 Großchancen hatte, so 2 nach Ecken und macht halt auch ein Tor. Und verhältnismäßig der letzte, der noch genannt werden muss, ist am Ende des Tages auch ein Courtois. Der von über 6, 7 Monaten Verletzungsphase kommt und da wieder eine Performance hinlegt, eine Sicherheit ausstrahlt, 1-zu-1-Situationen den Spieler schafft, so weg zur Seite zu drängen, dass er nicht optimal zum Abschluss kommen kann, zieht noch seine Hand weg, damit es kein Elfmeter wird. Also da siehst du wieder diese Qualität.
Weltklasse.
Ne? So, schade für einen Lunin. Ich glaube aber, er kriegt seine Huldigung im Verein. Aber ja, das ist halt so, das sind so die Spieler, wo ich sage, ey, top. Wer hat mich enttäuscht? Für mich eigentlich, er hat ein Tor geschossen, obwohl, ja, gegen Ende nicht. Sie haben es halt durch Tor-Assist wieder ein bisschen gut gemacht, Vinicius und Bellingham. Die waren für mich jetzt nicht so herausragend. Der Tunnler von Vinicius war geistkrank.
Ja, Mann.
Ansonsten so ein bisschen untergetaucht ist für mich Valverde und ganz klar ein Rodrigo.
Ja, Rodrigo hat echt nicht so krass ins Spiel gefunden. Also wir haben halt mit einer gesammelten Truppe das Spiel geguckt. Da waren auch ein paar kritische Wörter gegenüber Rodrigo. Aber ansonsten gehe ich eigentlich voll mit bei den genannten Namen. Also es ist halt am Ende des Tages, es ist halt ein Champions-League-Finale und Terzic hatte eigentlich vor dem in der Pressekonferenz was Schönes gesagt. Der hat gesagt, ein Finale spielt man nicht, ein Finale gewinnt man. Und leider hat Dortmund das Finale gespielt, aber Real hat es halt gewonnen. So, ne? Also es ist...
Genau, also wie gesagt, ne, Real Madrid gewinnt seinen 15. Champions-League-Titel. Ich glaube, es gibt keinen Verein, der so dieses Champions-League-Ding in sich trägt wie Real Madrid.
Ich sage ja, es ist deren Zuhause einfach.
Es ist egal, wie sie spielen, es ist egal, ob sie das Spiel dominieren, sie schaffen es am Ende zu gewinnen. Und das ist auch immer wieder die Aussage von Trainern, von Spielern, in Interviews, von den eigenen Spielern. Ein Kroos sagt das, ein Bellingham sagt das nach dem Spiel. Ey, wir waren hier nicht das bessere Team oder zumindest 70 Minuten lang definitiv nicht das bessere Team. Wir hätten eigentlich ein Tor kassieren müssen. Aber am Ende gewinnen wir und ich weiß auch nicht wie, aber wir gewinnen's. Und irgendwie ist es dann schon, ne, Hummels sagt, ja, irgendwie ist es aber auch ein Können. Irgendwie ist es das, was diesen Verein so magisch macht, so königlich. Und ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ne? Also am Ende des Tages 2-0. Tipp von Becks und mir.
Jawohl.
Richtig.
Stark.
Absolut
stark.
Richtiger Tipp.
Wenn ich getippt hätte, ich hätte auch 2-0 getippt.
Ja. Das Ding ist, was viele Leute immer unterschätzen, ist, ich tippe gerade so Finals gerne 2 Tore Unterschied. Weil ich sage, ey, wenn eine Mannschaft führt und es geht in die letzten 10 Minuten, die machen halt so auf und drücken alles nach vorne, dass ein Kontertor so wahrscheinlich wird. Und ja, wir können es ja nochmal durchgehen. Erste Halbzeit, ich habe mir grundsätzlich mal so die Statistiken von ersten und zweiten Halbzeit notiert. Erste Halbzeit, Real mit deutlich mehr Ballbesitz, 64%. Aber Dortmund mit den deutlich mehr Chancen und auch den Großchancen, ne? 8-2 Schüsse aufs Tor, 5-1 Ecken. Und ja, ich weiß nicht, ich war sehr, sehr überrascht über die Dominanz von Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit.
Unnormal, ne? Also wo, ich habe das Spiel geguckt und dachte, okay, geht's vielleicht doch so. Weil vor allem, ich bin halt gestern früh bin ich aus Griechenland zurückgekommen und ich habe halt am Flughafen nur BVB-Fans gesehen. Also der Raum war komplett gelb.
So. Ja.
Und ich habe mir da gedacht, so, also man gönnt es schon. Natürlich sind auch Leute aus Madrid hingereist, ne? So ist es ja nicht. Aber ich habe mir halt so gedacht, so, ey, ich gönne denen das so. Und wo ich dann auch noch das Spiel gesehen habe, dachte ich mir, ey, okay, vielleicht geht ja doch was. Aber halt am Ende des Tages kriegst du halt den Pokal, wenn du die meisten Tore geschossen hast. So, ja. Und nicht, wenn du die meisten Chancen hattest.
Definitiv.
Ich bin auch der Meinung, dass vielleicht der Reus-Wechsel ein bisschen zum unglücklichen Zeitpunkt war, weil halt ein Spieler wie Ademi, der Tempo machen kann, rausgegangen ist.
Hat mich auch gewundert. Ich hätte nämlich gedacht, er macht einen 1-zu-1-Wechsel mit Brandt.
Genau.
Das hätte für mich auch absolut Sinn ergeben, weil ich dachte, ja, Ademi unglücklich, teilweise ein bisschen unkonzentriert, dafür dann aus dem Nichts diese Flanke auf Füllkrug wieder.
Genau.
Aber am Ende des Tages hat man gesehen, wenn sie eine Schwachstelle hatten, war es das Tempo von Adeyemi für Carvajal. Also, da kommst du halt nicht hinterher. Und ich hätte darauf halt einfach dann, wo du gemerkst, ey, krafttechnisch, wir müssen ein bisschen zurückfahren vom Tempo. Aber Real zieht jetzt ein bisschen vor, drückt ein bisschen mehr. Und dann brauchst du erst recht einen Adeyemi, den du da stecken kannst.
So safe.
Sehe ich ähnlich. Für mich hat Dortmund sich ein bisschen, das meinte ich dann auch nach der zweiten gelben Karte, Schlotterbeck und Sabitzer fürs Meckern beide gelb bekommen. Das waren für mich so zwei Faktoren, wo ich sage, könnte im passiven Sinne, dass man es gar nicht so aktiv sieht, aber im passiven Sinne unglücklich sein, weil sie einfach nicht mehr so bissig in die Zweikämpfe gehen können. Und ja, du hast halt gemerkt, so ab der 70. war dann schon einfach das Tempo eher ein bisschen raus bei Dortmund, was ich verstehen kann. Sie haben das Spiel ganz klar dominiert bis dahin. Und dann, wenn du Madrid machen lässt, dann machen sie halt auch irgendwann. Und dann merken sie, ja, komm, ey, Jungs, wir müssen jetzt.
Mhm.
Und hast ja gemerkt, nach dem ersten Tor waren sie dann so unangenehm, giftig, bissig, dass das zweite Tor fast schon absehbar war irgendwie.
Ja.
Und ja, keine Ahnung, ich finde, Ian Maaßen, ja, ich glaube, schlimmer kannst du dich sehen. Ja, unglücklich. Ja, es darf dir nicht passieren.
Ja, genau.
Es darf dir einfach nicht passieren in so einem Spiel, weil so, wann bist du vielleicht mal wieder im Champions-League-Finale mit dem BVB?
Mhm. Den Ball aufgelegt bei der Ecke vor dem 1-0, war das auch Maaßen oder war das Sancho?
Das war Sancho,
ja, okay.
Der den auch meiner Meinung nach sehr blöd klärt.
Das war schon ein bisschen so.
So
bisschen.
Auf Valverde, so, wo ich dann, ich meine zu meinem Kollegen, ich sag, also wenn du jemanden den Ball so dahin legst, dann bitte nicht Valverde, weil da wissen wir, der Typ kann auch abziehen und das klatscht im Tor und fertig. Aber auf der anderen Seite, ja, unglücklich. Ne? Carvajal mit dem Kopfballtor.
Ja, das checke ich aber auch nicht, ne? Der ist 1,70, 1,72 oder so und dann.
Zweimal, ne? Er hatte ja eine große Chance. So, und dann beim zweiten Mal hat es dann geklappt.
Vor allem, er löst sich auch bei dem Kopfball von Maaßen, ne? Also,
ja.
Bin ich der Meinung.
Ja, von Maaßen.
Und dann mit
Füllkrug kommt nicht mehr ran.
Ja, genau.
Sind so Ecken, sie ist auch super geschossen, ne? Also, als Torwart kannst du da gar nichts machen.
Nee.
Und am Ende des Tages ist es wirklich. Wie einstudiert, läufst in den Raum rein, kannst dich lösen, springst hoch, hältst nur deinen Kopf hin.
Genau.
Ob du 1,73 bist wie Carvajal oder 1,95,
ja,
spielt da fast keine Rolle mehr.
Überhaupt
dann, ne?
Nicht.
Deswegen auch Lob an Toni Kroos. Ja, am Ende des Tages wirklich sehr bitter für die Dortmunder, aber ich glaube, sie können erhobenen Hauptes, so wie sie es auch am Ende gemacht haben, irgendwie aus diesem Finale gehen, sehr viel rausziehen, können die Erkenntnis meiner Meinung nach ziehen, dass sie als Verein, als Mannschaft und gerade mit diesem Trainer vieles erreichen können. Und ich die Hoffnung habe, dass sie jetzt durch ein, zwei Transfers sich so eine solide Grundbasis aufbauen, dass sie da richtig wieder angreifen können, auch in der Bundesliga. Und da bin ich, da glaube ich auch dran. Also ich glaube, der BVB, wenn wir den so sehen wie in der Champions League, in der Bundesliga, dann wissen wir, nächstes Jahr reden wir über 3 bis 4 Mannschaften, die wirklich um den Titel kämpfen.
Wird der Bundesliga auch gut tun, bin ich ehrlich.
Ja, so. Ne? Bayern wird seine Schwierigkeiten haben. Leverkusen wird da sein.
Ja.
Dortmund wird vielleicht da sein, hoffentlich. Und eventuell noch Leipzig als eine Mannschaft, wo ich sage, geht immer.
Ja,
oder
klar.
Vielleicht irgendeine andere Mannschaft, die random dann einfach,
ja,
wieder
so,
da. Ne? Das gibt's halt
so
auch.
Stuttgart-mäßig.
Ja, genau. So Stuttgart, stimmt. Sorry. Da war ja was. Aber auch so, keine Ahnung, so in Frankfurt oder so würde ich es auch einfach mal
trauen
aus dem Nichts. Ja. Genau. Ansonsten, zweite Halbzeit, ich habe es auch nochmal aufgeschrieben, aber ist, glaube ich, haben wir alles eigentlich fast schon alles zugesagt. Also herzlichen Glückwunsch an Real Madrid. Vielleicht nochmal Einzelkritiken oder einzelne Hervorhebungen. Wir haben 4 Spieler, die ihren 6. Champions-League-Titel gewonnen haben.
Geisteskrank.
Ancelotti hat seinen 5. Champions-League-Titel als Trainer gewonnen. Als Spieler durfte er selber auch 2-mal den in die Lüfte heben. Ist nach Real Madrid der mit dem AC Milan,
ja,
glaube ich,
ja, ja,
der
auch
Spielertrainer, ne, mit Schrägstrich, der die meisten Champions League Titel gewonnen hat aller Zeiten,
ja.
mit 7, das ist halt auch geisteskrank.
Heftig.
Ja, ich finde, wie gesagt, ich bin ja, alle wissen es, ich bin ein Riesenfan von ihm, ist für mich einer der besten aller Zeiten, wenn nicht sogar der beste Trainer aller Zeiten. Ich weiß, dass Guardiola da auch einen großen Take hat, einfach fußballerisch. Für mich ist er halt auf dieser menschlichen Ebene einfach so ein geistkranker Charakter. Ja, Wahnsinn.
Der war auch einmal fast bei Fender, ne? Wusstest du das?
Ja?
Ja, der ist 99 oder so, war der kurz davor zu Fender zu wechseln. Und dann hat Juve noch.
Stimmt, das habe ich in seinem Buch erzählt.
Er sagt,
er eigentlich
auch,
schon zugesagt hat.
Genau.
Und dann musste er absagen und ja. Stimmt. Ja, das ist schade. Wäre was gewesen.
Ja.
Hat sein Karriereende ja auch übrigens angekündigt, so ein bisschen.
Ah, okay.
Dass er gesagt hat, hey, so in einem Jahr gehe ich dann, dann kann ja Alonso kommen.
Aha.
Also hat er nicht gesagt, aber kann ich mir sehr gut. Das wird halt alles passen. Wer auch sein Karriereende bei Real Madrid bekommen wird, wie er es verdient hat, wird Luka Modric sein, der einem Nachrichten- und Medienberichten zufolge verlängert nochmal um ein Jahr. Ich finde, das wäre auch echt jetzt schade gewesen, dass Kroos diese Huldigung kriegt, mehr als verdient, aber dass du dann Modric so wechseln lässt einfach er geht so ohne irgendwie Danke und er kriegt diese Standing Ovation, weil er ist ein Spieler, der 6-mal die Champions League gewonnen hat.
Genau.
6-mal mit Real Madrid. Absolute Vereinslegende. Wahrscheinlich der beste, nicht wahrscheinlich, der beste Kroate aller Zeiten. Ja. Meiner Meinung nach. Gibt's keinen, der irgendwie ansatzweise da rankommt. Und gehört zu den besten Madrid-Spielern aller Zeiten, auch meiner Meinung nach. Also hat ein Take für die Top 11.
Ja, 100%.
Ansonsten, wen haben wir noch? Nacho.
Genau.
Gewinnt auch das 6. Mal seinen Champions League.
Kommt ein bisschen random,
habe ich das. Und Carvajal, ne, glaube ich. Ja.
Genau, die 4. Nacho, ich weiß, also, ist schon heftig. Also, Nacho ist auch so nach dem Motto, bisschen spät aufgeblüht. Habe ich das Gefühl. Also der war ja, den hatte ich nicht immer auf dem Schirm, bin ich ehrlich.
Ich bin ehrlich, Nacho ist so ein Spieler, wo ich sage, ey Dortmund, wenn Hummels jetzt geht zum Beispiel, hol dir Nacho. Weil Nacho ist für mich, erstmal habe ich riesen Respekt vor ihm, einfach fast seine gesamte Karriere als Backup-Spieler zu spielen.
Definitiv.
Seltenst als Stammspieler. Er hat so ein, zwei Saisons gehabt, wo er viel Spielzeit bekommen hat. Und ich muss sagen, auch jetzt in der notgedrungenen Situation aufgrund von Verletzungen und so, Alaba, Militao. Ich glaube, es gibt wenig Spieler, die, egal in welchem Jahr wir geguckt haben, wo er gespielt hat, er hat teilweise Außenverteidiger gespielt, ne, dann Innenverteidigung und so weiter und so fort. Der Typ hat immer geliefert.
Mhm.
Der hat einfach seinen Job gemacht und ist für diesen Verein von Anfang bis Ende immer da gewesen. So. Wurde ihm gedankt. 6 Champions League-Titel durftest du gewinnen.
Natürlich.
Also wirklich herausragend. Wahrscheinlich, vielleicht auch irgendwie ein underrateder Spieler, wenn man es so betrachtet.
Ja.
Aber obviously auch jetzt kein Spieler, wo man sagt, er gehört zu den besten Innenverteidigern aller Zeiten.
Nein, das nicht. Aber es ist halt, das ist schon krank, dass man auch dieses Mindset hat, dass man sagt, okay, ich bin ständig bereit, über Jahre, ich bin Backup, kein Problem. Und dann sich dann irgendwann so weit hocharbeitet, dass man Stammspieler wird, dass man die Kapitänsbinde tragen darf und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, schon, also jetzt ernt der die Früchte.
Ja, so sagt der Deutsche das.
Richtig.
Richtig. Sehr schön. Top. Champions League-Finale ist vorbei. Wir steppen nochmal in den letzten Part rein und dann sind wir auch durch für heute. Eine kürzere Folge, denn wir haben uns vorgenommen, jetzt nach der Champions League nehmen wir nicht mehr eine Folge die Woche auf, sondern versuchen gerade während der EM und vor der EM zweimal die Woche aufzunehmen. Dafür zweimal dann eher so eine Stunde, Stunde 15 vielleicht, um da kompakt auch in die Tiefe zu gehen auf einige Themen. Und wahrscheinlich irgendwie montags und mittwochs, Donnerstag oder Freitag, das klärt sich noch. Ihr kriegt alle Informationen auf Instagram, definitiv, aber auch im nächsten Pod sonst spätestens von uns an die Hand. Gerüchteküche, Romaris Gerüchteküche. Ich habe mir so ein paar Spiele aufgeschrieben. Sehr viel Bundesliga-Bezug, beziehungsweise alle haben Bundesliga-Bezug. Wir fangen beim FC Bayern an. Ja, Company gelandet, unterschrieben, ist da, rausgehauen. Wie findest du den Wechsel erstmal? Wie findest du ihn aber jetzt, so seine ersten Aussagen etc. pp?
Also für mich, also no front an Company, aber das ist so ein bisschen, wir haben keinen gefunden, aber Company hat Bock. So. Und das jetzt auch noch so groß zu reden auf den, er hat halt das Potenzial und so weiter und so fort. Wir wissen, welche Namen gefallen sind vorher. Aber im Großen und Ganzen, ich hoffe, er nutzt die Chance. Also ich glaube, das ist halt auch eine sehr, sehr große Gelegenheit für ihn. Charakterlich unfassbar stark, also Leader durch und durch.
Ja.
Deswegen, die Eigenschaft bringt er schon mal mit. Und das ist auch die halbe Miete. Deutsch sprechen kann er auch. Das war ja sehr wichtig für die Bayern. Und am Ende des Tages, also ja, bei Anderlecht hat er eine relativ gute Figur gemacht, bin ich der Meinung. Also ist jetzt einmal Dritter, einmal Vierter geworden, bin ich der Meinung gelesen zu haben. Mit Burnley aufgestiegen, dann direkt zwar unglücklich abgestiegen, aber okay, ist halt Premier League.
Ja, da spielt dann das Thema auch Kader, Qualität, Breite und so weiter eine Rolle. An sich, ich glaube, die fußballerischen Ansätze waren gar nicht so schlecht. Ich weiß noch, das erste Ligaspiel von City gegen Burnley, war ich geistkrank überrascht von Burnleys Performance, weil die richtig richtig gut gespielt haben und auch City so ein bisschen herausgefordert haben am Anfang, hat sich dann ein bisschen gelegt, aber am Ende des Tages, ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube nicht, dass er jetzt der Perfect Fit war oder ist. Ich glaube aber, er wird sich oder kann sich extrem gut und über die Erwartung hinaus in diese Rolle reinarbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch die Spiele erreicht und dass er dann schafft, was zu verändern. Ne?
Das glaube ich auch. Also vor allem, er hat auch lang genug unter Guardiola gespielt.
Ja.
Und ich meine, ein Arteta war Co. zum Beispiel von Guardiola und wir haben gesehen, was er mitgenommen hat anscheinend von ihm. So. Und deswegen, also er hat bestimmt Potenzial. Er wird das auch bestimmt ganz gut machen. Finde ich halt, ich weiß halt nicht, ob Bayern sich so ein Experiment aber erstmal erlauben sollte. Also ich meine, ein Nagelsmann musste sich auch erstmal beweisen über Hoffenheim und Leipzig, bis er dann bei Bayern gelandet ist.
Ja.
Ich finde, ein Company sollte sich auch erstmal bewiesen haben sollen müssen.
Naja, wen er auf jeden Fall haben will, angeblich, sind zwei Spieler erstmal. Es sollen, glaube ich, ein, zwei mehr noch sein, aber er hat natürlich auch geäußert, dass er mit gewissen Spielern zusammenarbeiten möchte. Mhm. Unter anderem auf der Liste stehen Nico Williams von Athletic Bilbao, Flügelspieler. Warum? Ein Gnabry, ein Coman sind Spieler, die eventuell gehen sollen. Wo man sagt, ist man offen für Verkäufe. Nico Williams, glaube ich, ja, sollten jeder da draußen kennen.
Kann man machen.
Kann man machen. Sehr schneller Spieler, dynamisch, torgefährlich.
Ja.
Machst du, glaube ich, nichts falsch mit, wenn du nicht zu viel bezahlst. Ne? Sollte immer überschaubar sein. Und ein variabler Spieler, den aber auch ein Company aus City-Zeiten kennt. Und zwar ist es Zinchenko vom FC Arsenal, der auch das Interesse seitens der Bayern bekundet bekommen hat. Finde ich interessant. Was denkst du so über Zinchenko?
Also über Zinchenko ist halt auch ein bisschen vielseitiger einsetzbar. Ne? Also du kannst ihn Linksverteidiger spielen lassen. Du kannst ihn auch im Zentrum spielen lassen. Deswegen nicht verkehrt. Kommt natürlich aber auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis dann.
Also, ne? Ukrainischer Kimmich so.
So. Ja, so. Also Qualität von Kimmich natürlich nochmal.
Ja, natürlich.
Also, aber im Grunde genommen eigentlich schon. Und deswegen, also solange der Preis jetzt nicht unfassbar wird, finde ich, kann man durchaus machen. Also Zinchenko wäre...
Oder next Timoschuk.
So.
So. Eine Mischung aus beiden. Ja, sehe ich ähnlich. Also ist für mich auch so ein Indiz, ne, Thema mit auch Alphonso Davies, da soll es jetzt wieder eine andere Meinung geben, soll vielleicht doch bleiben. Hey, er findet ihn ja auch ganz nice. Blablabla. Schauen wir mal. Zinchenko, glaube ich, aber grundsätzlich einfach von der Variabilität als Backup, selbst wenn er als Backup da wäre, wäre das ein sehr gutes Backup. Bin ich mal gespannt, wen die Bayern so einkaufen werden. Leverkusen auf der anderen Seite, wir hatten ja drüber gesprochen, sind einige Abgänge im Raum, ja, so ein Kusunu, ein Tapsoba, Hinkapier, gerade die Verteidigung, Frimpong, aber auch vorne sind so Spieler, die einfach heiß begehrt sind, logischerweise, aber auch Leverkusen arbeitet an neuen Transfers, unter anderem Waldemar Anton vom VfB Stuttgart. Solide, sehr, sehr solide und eine starke Saison gespielt. Wurde auch nominiert für die Nationalmannschaft. Fände ich, machst du nicht viel verkehrt. Ne?
Auf gar keinen Fall. Also wenn tatsächlich Tapsoba und Co. oder zumindest einer von Verein verlassen sollten, finde ich, ist Waldemar Anton schon ein vernünftiger Ersatz. Also absolut gute Saison gespielt.
Ich bin nur gespannt bei Anton. Kann er dieses Niveau halten? Kann er diese so Leistung halten? So. Ja, weil er war nie schlecht, aber er war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, ja, ist für mich Nationalspieler.
So,
er hat diese Saison herausragend gespielt, Kapitän. Man muss aber auch sagen, und das vergessen viele, Spieler entwickeln sich auch ab einem gewissen Alter, kommt halt einfach eine gewisse Reife, eine Erfahrung. Du hast ein bisschen andere Ansichten, gehst Dinge nochmal anders an. Ich erinnere euch an einen Karim Benzema, wie der nochmal, und ich habe mir da seine YouTube-Videos und so angeguckt, Interviews und so, wo er meinte, ich habe einfach nochmal meinen Ernährungsstil, mein Krafttraining nochmal viel mehr darauf Wert gelegt, ich habe mehr Muskeln bekommen, dadurch wurde ich nicht so verletzungsanfällig und dadurch auch einfach viel besser nochmal. Also man sieht, dass einfach im Laufe der Zeit, egal wie spät, auch in Anfang 30ern, Fußballer noch extreme Sprünge machen können. Und ich glaube, Anton hat diesen Sprung jetzt gemacht, ist die Frage, kann er da anknüpfen? Ich glaube, bei Leverkusen könnte er es. in dem Konstrukt, was jetzt gerade dasteht, bin ich gespannt, ob sie das hinkriegen.
Vor allem, er kommt aus einer erfolgreichen Saison in eine erfolgreiche Mannschaft. Also ja. Das geht dann Hand in Hand, finde ich.
Genau.
Und mit Alonso hat er, glaube ich, auch einen guten Mentor.
Ja, safe. Dann haben wir von Leipzig.
Ja.
Benjamin Šeško, der auch zur EM fährt mit Slowenien. Und da soll der FC Arsenal interessiert sein an einem Transfer. Warum? Weil Šeško, glaube ich, eine Ausstiegsklausel von um bei 40 Millionen, kann das sein?
Ach so.
Er hat auf jeden Fall eine Ausstiegsklausel, die interessant ist für einige Vereine. Er ist 21, hat gerade so ab der zweiten Saisonhälfte immer wieder gezeigt, dass er ein interessanter Spieler ist, groß gewachsen, gefährlich, abschlussstark, bringt viele Eigenschaften mit, die gesucht werden. Ist nochmal so ein klassischer Neuner auch, finde ich, so als Typ, was wir auch nicht mehr so häufig sehen, und hat viel Entwicklungspotenzial einfach.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, Arsenal wäre halt auch die Station dafür, ne?
Ja, siehst du, sie brauchen halt einen. Das ist halt die Frage. Holst du jetzt so einen Spieler und machst so weiter, wie du vorher gespielt hast? Oder sagst du jetzt wirklich, ey, wir müssen jetzt all in diesen teuren, krassen Neuner holen?
Ich finde, mit Šeško holst du auch schon einen krassen Neuner. Also, weil ich halte viel von Šeško und glaube natürlich jetzt nicht, wenn da jetzt andere Namen fallen sollten, dann ist im Gegenzug natürlich Šeško ein bisschen schwierig, dann zu sagen, dass der brutale Neuner. Aber ich glaube, dass das, wenn das jetzt 40 Millionen sind in der heutigen Zeit. Ja,
Preis-Leistung, glaube ich, sehe ich genauso wie du, safe. Die Frage ist halt so, gibst du 14 Millionen aus, die du dann woanders wieder nicht hast für einen Hochkaräter? Und die Frage musst du dir stellen, seitens von Arsenal, ist er der Titelbringer? Oder wird er derjenige sein, der uns den Titel bringt? Und das ist halt die Frage. Und ich glaube, auf der Arsenal-Seite bist du jetzt langsam an dem Punkt, wo du sagst, wir müssen jetzt gerade vorne in der Sturmspitze das Thema geklärt bekommen, dass wir sagen, ey, wir sind überall top aufgestellt. Und es liegt jetzt wirklich bei uns zu 100%.
Aber wer ist denn, gibt es Namen, die alternativ zu Arsenal, also der Hochkaräter-Stürmer, den sie...
Ivan Toney ist ein Name. Es gab ab und zu auch einen Osimhen, der halt hoch bei Chelsea auch im Kurs steht.
Mhm. Wurde jetzt abgelehnt, ne? Also Romano hat das
gepostet. Ja, wird dann halt auch wieder ein Thema sein.
Mhm.
Und ich glaube, Ollie Watkins von Aston Villa ist auch noch ein Spieler, der da im Raum steht. So, und ja, deswegen...
Ja, also okay, also Toney und Watkins kennen zumindest die Liga schon, ne? Also die sind dann Liga-intent. Vor allem Watkins soll auch begnadeter Arsenal-Fan sein, habe ich gehört.
Ja,
also,
ich glaube auch.
Also, okay, wenn jetzt unter diesen Namen dann zu sagen, oh doch, Bruder Šeško, ist dann natürlich,
das ist das so, ne? So dann, aber ich bin mal gespannt, Arsenal ist dafür bekannt, dass sie auch trotzdem gerne mit solchen Spielern arbeiten.
Ja, also von allen vier, also wenn einer von den vieren kommt, glaube ich schon, dass sie den richtigen finden unter den vielen.
Ja, ich hoffe.
Ja, ja.
Am Ende holen sie irgendeinen ZOM, der Stürmer spielen muss.
Die haben noch Serdar Dursun, wenn die Bock haben.
Dann haben wir einer meiner Lieblingsspieler die letzten Jahre, Pascal Groß, der auf dem Weg nach Deutschland ist, zurück. Ja, zuletzt bei Ingolstadt gespielt, als sie abgestiegen sind in die zweite Bundesliga wieder. Bei Brighton herausragend, der Topscorer der Premier League in Brightons Historie.
Krank.
Geworden. Ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, der so flexibel und variabel spielen kann wie er.
So richtig Box-to-Box, ne? Also Pascal
Groß ist schon. Digga, ich habe geguckt, der hat wirklich alles bis auf IV und Torwart gespielt. Linksverteidiger, Rechtsverteidiger,
heftig.
Mittelfeld, alles, und der hat sogar Stürmer und Flügelstürmer gespielt.
Heftig.
So, einfach weil er sagt, ja, Digga, weil Pascal, kannst du das? Ja, ich mach's, okay. Und dann hat er immer so Tor, Assist und so, aber auch gemacht.
Krank.
Also echt heftig. Soll zu Frankfurt wahrscheinlich wechseln, wäre für Frankfurt absolut eine Bereicherung. Erfahrung und ein sehr, sehr geiler Spieler, Nationalspieler auch dabei, bei der EM.
Yes.
So, dann holen wir vielleicht ein Frankfurt-Pascal-Groß-Trikot.
Jawohl.
Und dann nicht Brain, sondern Brahim. Der nicht zum Einsatz kam im Champions-League-Finale, überraschenderweise. Mhm. Ein sehr quirliger, hochtalentierter, technischer Spieler, Brahim Diaz, soll beim BVB auf dem Zettel stehen.
Das wäre schon wild, ne? Also Brahim Diaz bei BVB.
Das ist die Frage, was kostet der Spaß?
Ja, viel.
Aber das wäre wieder so ein Spieler, wo du sagst, das hat für mich könnte so ein Impact-Spieler sein, wie so bei Leipzig jetzt zum Beispiel so ein Dani Olmo. Weißt du, der herausragend spielt, der technisch extrem gut ist und der so der Strippenzieher ist hinter der Spitze, der Spieler füttert, aber auch selber Tore schießen kann. Könnte oder ich brauche beim BVB einfach nochmal so diesen einen ja größeren Magier, Spieler. Stimmt. Ja, diesen einen Magier. So, das war lange Marco Reus unter anderem im Mittelfeld oder auf dem Flügel. Dann hatten wir zuletzt einen Bellingham für 2 Jahre in Dortmund. So, du hast auf der Position sehr, sehr häufig sehr, sehr gute Spieler gehabt in der Vergangenheit. Und ich glaube, es ist Zeit, dass du da mal wieder einen hinstellst.
Also mit Brahim Diaz hätten sie auf jeden Fall einen Magier so. Und Watzke hat ja auch gesagt, dass die jetzt mehr ausgeben werden wahrscheinlich, als was sie einnehmen. Und das ist unüblich eigentlich für BVB.
Vielleicht Umsatz in der Champions League, glaube ich, 119 Millionen oder so haben sie gemacht dieses Jahr in der Champions League.
Jetzt kommt nochmal Geld von Bellingham.
So jetzt kommt nochmal, genau, so. Hat sich ja mehr gelohnt eigentlich, ne? Also ja, 25 Millionen kriegen sie jetzt nochmal, anstatt 20 Millionen für den Titel.
Genau.
Entspannt.
Kann man machen. Und deswegen, also, wenn sie das mal machen, dass sie jetzt mehr ausgeben und da stramme Jungs ranholen, unter anderem Brahim Diaz, das wäre schon wild. Also ich freue mich ehrlich gesagt, wenn ich so die Namen so lese, auf die Bundesliga-Saison. Ich bin ehrlich.
Ja, ich auch. Also ich bin mal gespannt, was da am Ende des Tages dann auch wirklich überhaupt passieren wird und was da wirklich zustande kommen wird. Aber wir schauen mal.
Yes.
Auf jeden Fall glaube ich, dass der BVB vieles richtig macht, wenn sie investieren werden.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, das sind auch gute Schlussworte. Stunde 5 haben wir gequatscht knapp. Mert, danke, dass du da warst.
Danke nochmal für die Einladung.
Hat richtig Spaß gemacht. Sehr, sehr nice immer, dass du da bist. Ihr werdet Mert sehen und hören, wahrscheinlich noch in weiteren Videos, hoffentlich, dass du mit am Start bist. Und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, zugehört habt. Lasst eine Bewertung da, habe ich schon gesagt. Das war's von Steak & Lobster, das Beste vom Besten. Peace und haut rein.
Ciao, ciao.